Liebe Geschwister, wir wollen jetzt Psalm 1 und Psalm 2 lesen. Ich werde mit dem Psalm 1 beginnen. Die Folie brauchen wir noch nicht, sage ich dann Bescheid, ja? Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gesetzlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gesetzlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gesetzlosen Weg wird vergehen. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die auf ihn trauen. Ich möchte versuchen, etwas zu den beiden Psalmen zu sagen und auch zu dem Charakter, den diese beiden Psalmen haben. Und euch ist schon aufgefallen beim Lesen, Psalm 1 ist ein persönlicher Psalm, Psalm 2 ist ein Psalm, der seine Perspektive so weit fasst, wie man nur irgendwie eine Sichtweise haben kann. Das heißt, wir lernen aus Psalm 1 und Psalm 2, Gott kümmert sich um eine einzelne Seele und Gott kümmert sich um ganze Völker. Und das ist ein Phänomen, das wirst du bei den Herrschern dieser Welt nicht finden. Die, die einmal von der Macht getrunken haben, die wollen immer mehr Macht haben, aber sie behalten dabei nicht die Fähigkeit, sich um einen Einzelnen in ihrem Reich zu kümmern. Und das ist bei Gott anders. Und das finde ich bei der Aufteilung der ersten beiden Psalmen so. Das Erste, was ich daraus lerne, ich habe mit einem Gott zu tun, der mit mir zu tun hat und zu dem ich im Psalm 123 du sagen darf. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Und davon ist im Psalm 1 die Rede, die ganze Zeit. Gott redet zu einem Menschen und entweder es ist ein Gerechter oder es ist ein Gesetzloser. Und das ganze Schicksal der Menschen wird an einer Sache gemessen. Und diese eine Sache ist, wie steht dieser Mensch zu Gott? Und das macht Psalm 1 deutlich. Und vielleicht kann man einerseits sagen, wir können die Psalmen lesen und am Ende der Psalmen lesen wir Lobpsalmen. Also die Belehrung daraus ist, Gott möchte uns zu Menschen machen, die Gott loben. Punkt 1. Aber die Psalmen sind auch dazu da, dass wenn wer auch immer die Psalmen liest, ob es ein Gläubiger ist oder ein Ungläubiger ist, jeder soll lernen, dass wir die Ordnung Gottes akzeptieren müssen, der einfach die Menschen unterteilt in Gerechte und Gesetzlose. Und es gibt keine dritte Sorte. Das ist der Punkt. Und das haben die Menschen heute in der Regel völlig außer Acht gelassen. Also wir leben, wie wir wollen und wir sind auch niemand Rechenschaft schuldig. Und wir sind uns nicht im Klaren, dass nach Psalm 1 Psalm 2 kommt. Nämlich die Frage, die Gott jedem Menschen stellen wird, bist du ein Gerechter oder bist du ein Gesetzloser? Ich habe schon im ersten Vortrag gesagt, dass die Psalmen 1 und 2 eingerahmt sind in glückselig oder auch, man könnte sagen, das Rezept zum Glücklichwerden. Und es beginnt negativ in Vers 1. Es ist die Rede von einem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Warum beginnt Gott negativ? Haben wir nicht von Gott gelernt, dass er eigentlich die positiven Dinge vorstellt, dass er uns seine Liebestat zuerst vorstellt, sein Werk am Kreuz vorstellt und dann die Konsequenzen aufzeigt? Hier ist es anders. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass jeder von uns als Sünder geboren wird. Das heißt, wir starten ja alle unsere menschliche Karriere aus dem Bereich der Sünder. Jetzt sind wir natürlich in Wilkau und Zwickau und Lüchen alle halb fromm geboren. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht Sünder waren, als wir geboren wurden. Und als Sünder begeben wir uns auf unsere Lebensreise. Und als Sünder sagt uns Gott, pass auf Klaus, es ist nicht gut, wenn du im Rat der Gottlosen wandelst und auf dem Weg der Sünder stehst und sitzt auf dem Sitz der Spötter. Das heißt, wir brauchen als erstes eine Veränderung unserer Position. Oder wie wir als Christen sagen, wir müssen uns bekehren. Wir müssen merken, dass wir auf dem Holzweg sind, dass wir da weg wollen und dass wir zu Gott wollen. Und genau das sagt Gott im Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und das finde ich wieder eine interessante Beschreibung, oder? Also ich würde euch sehr einladen, lest doch mal die Bibel irgendwie kritisch. Also jetzt positiv kritisch, ja. Oder lest sie so, als hättet ihr manche Sachen zum ersten Mal gelesen. Also ich versuche logisch nachzudenken. Und da hätte ich gedacht, wenn ich jetzt Vers 1 gelesen habe, dann kann ich euch genau sagen, was im Vers 2 kommt. Was kommt im Vers 2? Da kommt, sondern der sich im Rat der Gerechten befindet und auf dem Weg seiner Vorväter geht und auf dem Sitz am Tisch sitzt. Oder wo auch immer. Und Gott sagt, Vers 1 ist ganz klar, der Gottlose, also der Mann, der soll nicht wandeln im Rat der Gottlosen und nicht sitzen auf dem Weg der Sünder, nicht stehen auf dem Weg der Sünder und nicht sitzen auf dem Sitz der Spötter. Okay, Gott, habe ich verstanden. Was denn jetzt? Jetzt sagt Gott, ich sage dir zwei Dinge. Ich wünsche dir Lust am Gesetz des Herrn und ein Sinnen über sein Gesetz Tag und Nacht. Und das hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, wovon Gott im Vers 1 redet, oder? Also unsere Position müssen wir erstmal regeln. Wir müssen da weg. Du musst weg vom Kiffen und von allen möglichen Sachen, die mit einem Leben mit Gott wirklich nichts zu tun haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur die jungen Leute hier, ich meine uns alle. Du musst deinen Social-Media-Konsum mal irgendwie prüfen und dich fragen, okay, ist das okay, dass ich 4 Stunden am Tag verballere? Klaus, Günschel, ist das okay? Wir wissen ganz genau, dass es Dinge gibt, da müssen wir weg. Okay, das ist die negative Seite meiner Beziehung zu Gott. Aber dann habe ich die Frage an Gott, wie stellst du dir denn die positive Seite? Also dann muss ich da sitzen und ich muss da hingehen und ich muss diese Bücher lesen, ist das alles okay? Nein, sagt Gott. Ich wünsche mir, dass du deine Lust hast am Gesetz des Herrn. Jetzt muss ich mal einen Vers suchen. Und jetzt lest bitte mal mit mir 5. Mose 18, Vers 6. Also ich wurde mal sogar hier in Sachsen zu einer Jugendstunde eingeladen und dort sollte ich was sagen über die Lust und wie wir die bekämpfen können als junge Leute. Ja, ich kann mich jetzt wahrscheinlich in Kürze sowieso nicht mehr äußern zu jungen Leuten. Aber die Brüder, die mich eingeladen haben, die meinten dann diese Verse in 1. Johannes 2, die Lust der Augen und die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu euch über Lust rede, würdet ihr eher denken, Lust ist negativ belegt, oder? 5. Mose 18, Vers 6. Und wenn der Levit kommen wird aus einem deiner Tore, aus ganz Israel, wo er sich aufhält, und er kommt nach aller Lust seiner Seele an den Ort, den der Herr erwählen wird, und verrichtet den Dienst im Namen des Herrn seines Gottes, wie alle seine Brüder, die Leviten, die da selbst vor dem Herrn stehen, so sollen sie zu gleichen Teilen essen, außer dem, was er von seinem väterlichen Eigentum verkauft hat. Das ist doch krass, oder? Also da beschreibt Gott einen Leviten, der geht zu seinem Dienst, er möchte gern Gott dienen. Ich übertrage das jetzt mal, er geht am Sonntag in die Gemeinde. Wie gehst du am Sonntag in die Gemeinde? Jetzt würde ich am liebsten deinen Sohn fragen, was du Sonntag früh für ein Gesicht hast. Also nein, mache ich natürlich nicht. Geht ihr am Sonntag mit aller Lust eurer Seele in die Gemeinde? Also der Levit damals, der hat sich das Schaf auf die Schulter gelegt und er ging im Hopserlauf zur Stiftshütte. Und sein Nachbar, der Kumpel, der hat ihn gefragt, ey, was hast du denn vor? Hast du irgendwas gewonnen oder gehst du segeln oder machst du irgendwas Schönes? Ach, sagt er, ich gehe opfern. Und er jubelt, ja, und hat 2 Liederbücher unterm Arm klemmen und das Schaf oben und geht los. Und man merkt dem so richtig an, der macht jetzt was, wozu er Lust hat. Und dann sagt sein Nachbar zu ihm, also du musst wahrscheinlich ein Schuldopfer darbringen. Hast du deine Frau vor Schienbein getreten? Nee, überhaupt nicht. Also alles super. Er sagt, was willst du denn opfern? Na, ich mache ein Brandopfer. Einfach, ich bin heute früh wach geworden, ich habe die Bibel gelesen, Psalm 107, Vers 20, er sendet sein Wort und heilt sie. Und da habe ich gedacht, jetzt nehme ich das letzte Schaf und jetzt gehe ich zu Gott und ich opfer das. Ich habe so eine Freude. Ja, das habe ich vor. Und ich finde, diese Lust ist manchmal so ein bisschen nicht so kultiviert bei uns, oder? Also, dass jemand in die Gemeinde reinkommt und schön, das ist wieder, also wir müssen jetzt nicht alle klatschen oder so, ich meine, wir können uns ja mal gegenseitig die Gesichter angucken. Wie sitzen wir da? Freuen wir uns? Ich habe es gehört, so ein paar Truppenteile waren wieder in der Ukraine. Das macht nicht immer Spaß, da hinzufahren und du weißt nicht, was du da erlebst und so. Aber trotzdem, ich bin gerade in so einer Gruppe drin, die sich ein bisschen um Kuba kümmert. Und wenn die dann da hinfahren, dann wissen die auch nicht, was mit ihrem Gepäck passiert und ob die Medikamente alle durchkommen, ob sie wieder ordentlich nach Hause kommen. Aber der eine sagte mir hinterher, nachdem er eine Woche in Kuba war und wieder zurückkam, er sagte, das war wahrscheinlich die sinnvollste Woche in meinem Leben. Da dachte ich, was hast du denn bisher gemacht? Aber er war so zutiefst befriedigt. Er sagt, es war gut, es war richtig gut. Ich habe so eine Freude gehabt daran. Und jetzt sagt Gott im Psalm 1, also als erste Belehrung für uns, warum hast du keine Lust am Gesetz? Und ich glaube, die kann man auch nicht künstlich produzieren. Aber wir werden die nächsten Jahre nicht überstehen als Christen, wenn wir nicht Frieden schließen mit der Bibel und nicht immer denken, also Bibel lesen ist langweilig, das mache ich nur unter Druck und das bringt mir sowieso nichts oder was auch immer. Ich sage dir, du kommst an diesem Buch nicht vorbei. Und es wäre doch so nett, wenn du heute am 11. Januar 2026 Frieden mit diesem Buch schließt und sagst, ja, es ist gut. Ich werde anfangen zu lesen. Tut euch doch zusammen. Macht Zweierschaften, Dreierschaften. Trefft euch einmal die Woche. Unterhaltet euch einfach mal darüber, was ihr gelesen habt, was ihr verstanden habt und was ihr nicht verstanden habt. Und dann könnt ihr euch ja irgendwo einen ausgucken, der mal die ganzen Fragen vorlegt, die ihr euch nicht... Also wir haben jetzt neulich Johannes 8 gelesen in der Gemeinde. Und da steht im Vers 57... In Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Wo steht das in der Bibel, im Alten Testament? Da haben wir uns alle tief in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, wir wissen es nicht. Wir nehmen das mal als Hausaufgabe mit. Jetzt knobeln wir gerade über der Lösung. Wenn mir jemand weiterhelfen kann hier, kommt nach dem Vortrag gerne zu mir. Wo kriegen wir im Alten Testament irgendwie einen Indiz dafür, was der Herr Jesus da über Abraham sagt? Ich finde das spannend. Kann man doch mal drüber nachdenken. Und ich bitte euch, junge Brüder hier, stellt unaufhörlich Fragen, bis dem Uwe die letzten Haare ausfallen. Ich beneide ihn sowieso, dass er noch so viel hat. Also eure alten Brüder müssen viel mehr leiden. Ja, stellt Fragen. Das haben wir nicht verstanden. Gibt es dafür irgendwie eine Lösung? Und dann, ja, ihr müsst jetzt nicht jetzt den Abraham studieren, hört erst mal zu. Aber ja, wir haben Lust am Gesetz. Und dieser Levit in 5. Mose 18, der war für mich das Kontrabeispiel zu den negativen Stellen in 1. Johannes 2. Es ist ja richtig, dass es die Lust der Augen gibt, das wisst ihr alle. Es ist richtig, dass es die Lust des Fleisches gibt, das gibt es. Aber kann man deswegen sagen, dass Lust immer negativ ist? Nein. Psalm 1, Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Ich habe vor vielen Jahren mal Psalm 138, Vers 3 gelesen. Da steht, an dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Ich war mal persönlich in einer richtigen Stresssituation. Ich hatte eine ganz schwierige Aufgabe vor mir und ich war überzeugt, dass ich es nicht kann. Und als ich davor stand, das zu machen, macht mein Handy so, so, wisst ihr, wie das geht? Also ihr könnt das wahrscheinlich abstellen und da kommt irgendwie Pferdegewirr oder so. Aber bei mir war es noch oldschool. Also es war ein Zeichen, eine SMS, ja, so ganz früher gekommen. Und da ploppte dieser Vers auf. Und da habe ich mich gefragt, woher weiß der Bruder, dass ich genau jetzt diesen Vers brauche? Und das ist bestimmt 15 Jahre, gibt es schon seit 15 Jahren SMS? Ja, oder? Also ist sehr lange her. Und ich habe es nie vergessen. Und ich werde nie wieder diesen Vers vergessen. Und der Herr hat wirklich geholfen. Und dann fängst du an und du bekommst Lust am Gesetz des Herrn. Und ich möchte euch gerne im zweiten Teil zeigen, dass man auch deshalb Lust am Gesetz des Herrn bekommen kann, weil es so gravierend aktuell ist, wie wir das gleich im Psalm 2 sehen werden. Also bitte, habt Lust am Gesetz des Herrn. Und dann steht als zweites, der über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Okay, nachts schlafen wir, tagsüber gehen wir arbeiten. Also wann sollen wir über das Gesetz nachdenken? Aber ihr habt natürlich ganz viel Zeit. Ich habe manchmal den Eindruck, also Toilettengänge werden im Wesentlichen dazu genutzt, um die Mails zu checken. Jetzt will ich nicht sagen, ändert euch einfach und sinnt auf dem WC über das Gesetz nach. Aber es muss doch noch Phasen in eurem Leben geben, wo ihr sagen könnt, also da habe ich jetzt Zeit und da kann ich mal drüber nachdenken. Also ich sitze zum Beispiel sehr oft im Auto. Da kann man mal über Dinge nachdenken. Ich weiß nicht, was ihr so für Zeiten habt, wo es noch Luft gibt für euer Hirn, dass sich das dann frei entfalten kann. Aber man kann doch mal über manche Dinge nachdenken, was man gelesen hat oder was man in der Gemeinde gehört hat. Und ich würde euch sehr dazu einladen, also Lust haben und auch über sein Gesetz nachdenken. Und vielleicht geht es ja, dass ihr wirklich es schafft, dass ihr irgendwie nehmt eine vernünftige App wie Startblock zum Beispiel oder irgendwas und macht zusammen einen Bibelkurs und trefft euch zum Beten. Dann kommt Vers 3, das ist genau das, was wir gerne hören wollen. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Das wünscht sich jeder auf dieser Erde. Jeder wünscht sich ein erfolgreiches Leben. Und Gott sagt, ich werde es dir geben. Und das Schönste an dieser Aufzählung ist, dessen Blatt nicht verwelkt. In der Welt ist normalerweise alles vergänglich. Du kannst machen, was du willst. Irgendwann stürzt das Haus wieder ein, was du mit viel Mühe gefliest hast. Gott sagt, wenn ihr meinem Reich dient, werdet ihr Dinge tun, die nicht verwelken. die ich aufgeschrieben habe, die ich mir in Erinnerung bringen werde. Und wenn du mir in irgendeiner Form gedient hast, und damit ist bei weitem nicht immer nur Predigen gemeint oder irgendwas, was hier in der Öffentlichkeit passiert. Ich glaube, dass die Fahrten in die Ukraine, dass sie aufgeschrieben werden. Die Flüge nach Kuba werden aufgeschrieben. Jetzt habe ich gehört, gibt es eine kleine Erweckung in Grönland. Also mich reizt es sofort, da mal hinzugucken, noch vor Trump. Und da zu gucken, ob man nicht noch ein paar Pfründe sichern kann für das Reich Gottes. Also wir haben Geschwister kennengelernt, erst auf den Färöern. Dann haben wir Geschwister kennengelernt auf Island. Und die Geschwister auf Island, die haben jetzt im Norden von Island ein Freizeitgelände gemacht. Und dann haben die einfach mal den kleinen Sprung noch nach Grönland gemacht und haben festgestellt, ja, da passiert ja gerade was. Und jetzt sind Gemeinden entstanden in Grönland und die haben auf der Küste vor Grönland eine kleine Insel gekauft und haben ein Freizeitgelände darauf gebaut. Und die brauchen ab und zu mal jemand in der Küche. Also Kühlschrank ist kein Problem, ist sowieso alles kalt. Nein, nein, die haben einen richtig schönen Sommer dort, deswegen heißt es ja auch Grönland. Ja, Gott tut sein Werk an dem letzten Ende der Welt. Und es ist doch ein Traum, wenn man dann sieht, Gott tut etwas und seine Blätter verwelken nicht. Sie verwelken nicht. Alles das, was die Menschen tun, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das, was wir im Reich Gottes tun, wird nicht verwelken. Also Gott holt es wieder hervor. Er hat nach Malachi 3, Vers 16 ein Gedenkbuch und dort trägt er alles ein. Und es ist doch eine Riesenmotivation, Gott zu dienen, weil man sieht, man tut etwas, was nicht verwelkt. Und der letzte Satz, alles, was er tut, gelingt, erinnert natürlich sofort an Josef. Aber wenn uns Dinge gelingen, wirklich mal wieder erwarten, dann haben wir es Gott zu verdanken, weil er seine gute Hand darauf legt. Nicht so die Gesetzlosen, sondern sie sind wie der Spreu, wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Und ich will nur ganz kurz auf die Verse 4 bis 6 eingehen. Es ist eine gnadenlose Abrechnung mit Menschen, die Gott von sich weisen. Und wir sind heute im Wesentlichen von solchen Menschen umgeben. Und wir müssen so aufpassen, dass wir uns ihre Denke nicht angewöhnen und genauso anzufangen, wie zu denken wie die Gesetzlosen. Das Erste, was wir machen, ist nicht, dass wir das tun, was die Gesetzlosen machen, sondern wir denken so wie die Gesetzlosen. Und wenn wir so denken, dann fangen wir irgendwann an, auch fatale Dinge zu tun. Das will Gott nicht. Und damit komme ich zu Psalm 2. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du die... Ist schon da, ja? Wunderbar. Ich habe da mal eine Unterschrift drunter geschrieben, Familie zwischen Bibel und Gesellschaft. Das müsst ihr jetzt nicht so überbewerten. Also ab und zu begehe ich noch den Fehler, wenn ich Auto fahre und es ist 16 Uhr und es kommen die Nachrichten und ich stelle sie nicht ab. Dann hört man sich das wieder an. Und dann frage ich mich, was ist das eigentlich für eine Zeit? Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Also eitles ist Sinnloses, etwas, was nicht zum Ziel führt. Ich frage mich zum, ja, ich will jetzt nicht die Tagesschau kommentieren. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und das ist mir aufgefallen. In den letzten 20 Jahren oder letzten 25 Jahren tun wir Dinge, die nicht nur anders sind, als wir es früher getan haben, sondern wir tun Dinge, die sich direkt gegen die Bibel richten. Ist euch das schon aufgefallen? Und das ist fatal, weil wenn eine Gesellschaft, wenn ein Volk etwas tut und es tritt auf gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, das ist die Person des Herrn Jesus, dann droht nicht nur Gefahr, sondern dann wird diese Gesellschaft auf Dauer nicht weiter bestehen. Das ist der Punkt. Und das, was wir sagen, ist, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Und dazu würde ich gerne mit euch lesen aus dem Propheten Hosea. Das kommt, glaube ich, nach Daniel. Und da gibt es einen Vers, der genau diese beiden Wörter benutzt. Hosea 11, Vers 4. Mit Menschenbanden zog ich sie. mit Seilen der Liebe. Und ich ward ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken emporheben, und sanft gegen sie gab ich ihnen Speise. Also Gott gebraucht genau diese beiden Ausdrücke, Menschenbande und Seile der Liebe. Und die Menschen heute in Europa, in Deutschland, sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande. Warum gibt uns Gott Menschenbande? Einfache Antwort, weil wir sie brauchen. Einfaches Beispiel, wir haben in Deutschland Rechtsverkehr. Ich weiß nicht seit wann, aber wir haben uns irgendwie darauf geeinigt. Und jetzt könnte man das als Menschenbande bezeichnen und sagen, das geht mir einfach zu weit. Also ich liebe das nicht, wenn Menschen mir irgendwas vorschreiben. Also wenn ich früh aus meiner Einfahrt rausfahre, möchte ich einfach auch die Freiheit haben, auf der Straßenseite zu fahren, wie ich es gerade will. Und da wissen wir alle, das wird nicht lange funktionieren. Also wir brauchen Menschenbande. Wir brauchen irgendwo eine Regel, wo fahren wir lang. Gott hat uns Menschenbande gegeben, aber er erklärt auch in Hosea 11, dass es Menschenbande sind, die er uns gibt, um unser Leben zu regeln und dass er uns mit Seilen der Liebe zieht. Und dann gibt er uns etwas, was uns eine Würde verleiht, deswegen richtet er unser Gesicht nach oben und als Letztes sagt er, und ich bin es, der dir Speise gibt. Aus diesen vier Teilen besteht unser ganz normales Leben. Menschenbande, Seile der Liebe, unsere Kinnbacken richtet er nach oben, das macht unser Menschsein überhaupt aus, ja, im Gegensatz zum Tier. Und das vierte ist, am Ende bin ich es, der dich trägt und der dir Speise gibt. Hast du das verstanden, lieber Mensch? Und der Mensch in Psalm 2 sagt, auf keinen Fall möchte ich deine Menschenbande haben. Und diese Seile, die du als Seile der Liebe definierst, die werden wir von uns werfen. Und ich mache mal einen kurzen Durchgang, wir schaffen das jetzt nicht ganz, das ist nochmal der Vers. Und vielleicht kann man darüber stellen ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 9, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr keinen Bestand haben. Ein ungläubiger Philosoph, der Robert Spähmann, der hat einmal gesagt, wenn wir Gott wegnehmen, dann bricht das Denken zusammen. Das ist jetzt so ein bisschen philosophisch geäußert. Aber Leute, die ein bisschen nachdenken, sie merken, dass wenn wir Gott aus unserem Denken entfernen, dann werden wir auch als Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Und das hat Jesaja schon gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr keinen Bestand haben. Das gilt für Deutschland, für Polen, für Russland, für Amerika, für jedes Land, für jede menschliche Gemeinschaft. Wenn wir nicht glauben, werden wir keinen Bestand haben. Luther übersetzt, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Die neue Elberfelder, glaube ich, auch wieder. Ich finde diese Übersetzung einfach genial. Und jetzt sehen wir verschiedene Dinge, ich gehe das mal ziemlich schnell durch, wo wir gegen den Herrn protestieren. Punkt 1, wir akzeptieren nicht mehr, dass wir Gottes Geschöpfe sind. Gott sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Kolosser 1 geht sogar noch weiter. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Darüber müsste man jetzt mal eine Stunde nachdenken, was das bedeutet. Dass Gott also mich nicht nur geschaffen hat als sein Geschöpf, sondern er hat mich gemacht, ich lebe nicht ziellos und planlos, sondern ich bin durch Gott geschaffen, aber Gott hat mich auch für sich geschaffen. Ich bin zweckbestimmt geschaffen. Der Mensch sagt, wir haben die Evolutionstheorie entwickelt, die eure Kinder immer noch in der Schule hören, obwohl sie nach wissenschaftlichen Maßstäben auch längst widerlegt ist. Und das Zweite ist, wir wollen nicht für Gott leben, sondern wir wollen für uns selbst leben. Wir sind eigenliebig. Das steht in 2. Timotheus 3, Vers 2. Dann sagt Gott in 1. Mose 1, lasst uns Menschen machen in unserem Gleichnis. Die Antwort des Menschen ist, der Mensch als Produkt ist ein Produkt des Zufalls und einer zufälligen Bestimmung. Das heißt, wir haben keine Bestimmung. Und ich bin so glücklich, schon sehr lange als Christ leben zu dürfen, weil ich ein großes Problem hätte, wenn ich jetzt 60 bin oder 70 werde und jemand sagt mir, Klaus, das, was du 70 Jahre lang gemacht hast, war sinnlos. Da wirst du doch verrückt, oder? Und ihr jungen Leute, ihr habt doch den Anspruch an euer Leben, dass ihr sagt, hey, Gott hat mir Synapsen gegeben, er hat hier oben einiges verschaltet, was ganz gut ist. Er hat mir Kraft gegeben, er hat mir etwas von seiner Natur gegeben, etwas Kreatives gegeben. Und ich soll es jetzt einsetzen, zweckbestimmt soll ich handeln. Und ich finde, dass es nicht verkehrt ist, wenn man zwischen 18 und 25 mal das riskante Gebet wagt und sagt zu Gott, Gott, ich habe mich bekehrt, ich habe kapiert, wer ich bin. Ich habe jetzt gelernt aus Kolosser 1, Vers 16, dass ich zweckbestimmt geschaffen bin. Bitte zeig mir, was ich tun soll. Das kann man doch mal beten. So, ergebnisoffen beten. Und Gott wird darauf antworten, unbedingt. Das nächste ist, dass Gott uns gesagt hat in 1. Mose 1, wir sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Wir machen das Gegenteil, wir haben die Herrschaft aufgegeben und ordnen uns der Natur und dem Klima unter. Das habe ich jetzt mal noch mündlich hinzugefügt. Das heißt, der Herrschaftsgebiet, den wir bekommen haben, das nehmen wir nicht wahr. Wir haben inzwischen die Tiere auf die gleiche Stufe gestellt wie den Menschen und in weiten Teilen werden wir von den Tieren beherrscht. Das, was sehr gravierend ist, ist, dass Gott uns als Mann und Frau erschaffen hat. Ich habe mal ein nettes Zitat gefunden im Tagesspiegel. Insgesamt 18.000 Euro muss der Bundesligist Bayer Leverkusen wegen diskriminierenden, unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zahlen. Fans hatten im vergangenen November beim Spiel gegen Werder Bremen einen Banner mit der Aufschrift »Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter« hochgehalten. Also wer sagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, zahlt 18.000 Euro. 2017 kam es hier in Deutschland zur Einführung eines dritten Geschlechts. Die Leute, die damals geklagt haben beim Bundesverfassungsgericht, hatten eigentlich vor, 40 Geschlechter einzuführen. Da sie damit nicht durchkamen, hat man sich erstmal auf das dritte Geschlecht geeinigt. Darf ich euch mal fragen, ob ihr euch inzwischen daran gewöhnt habt? Irgendwie schon, ja, oder? Wenn man liest, dass Firmen Leute suchen und sie suchen MWD, dann suchen sie männlich, weiblich, divers. Und liebe Geschwister, lasst uns immer daran denken, dass es eine Lüge ist. Also wem glauben wir eigentlich? Und Gott hat gesagt, ich habe den Mensch in zwei Varianten geschaffen. Und dabei bleibt Gott auch. Und zwar gibt es einen männlichen Menschen und einen weiblichen Menschen. Und niemals einen dritten und niemals einen 40. Und das ist genau der Punkt, wo die Leute sagen, wir werden zerreißen ihre Bande. Wir werden das nicht akzeptieren, was Gott gesagt hat. Wir wollen das von uns weisen. Und immer wenn wir das tun, dann ziehen wir Gericht auf uns. Seid fruchtbar und mehrt euch. Das kann man fast nicht zitieren. Der Quelle, Spiegel hat mal in einer Sonderausgabe über Partnerschaft ein Zitat gebracht, wo die Frauenpartei in Berlin gesagt hat, meiner Meinung nach verschlimmern Menschen, die Kinder bekommen, diesen Zustand. Jeder Einzelne, Eltern lassen ihren Kinderwunsch größer werden als ihr Mitgefühl für die Welt und ihre Bewohner. Und auch größer als ihre Sorgen um die Zukunft. Und genau das ist für mich Egoismus. Eine US-amerikanische Familie, die auf ein Kind verzichtet, spart genauso viel Emissionen ein wie 684 Teenager, die für den Rest ihres Lebens strikt recyceln. Also das kann man fast nur mit Humor ertragen. Gott sagt, macht euch bitte um den Planeten keine Sorgen. Meine Anordnung, seid fruchtbar und mehrt euch, bleibt immer noch bestehen. Und solange wie es Menschen auf der Erde gibt, wird dieser Planet, auf dem wir wohnen, genug Essen produzieren können, um uns alle zu versorgen. Das ist der Punkt. Und dass wir heute eine so kinderfeindliche und kinderunfreundliche Atmosphäre erzeugen in unserem Land, ist einfach eine Tragik ohne Ende. Und dagegen dürfen wir uns fröhlich wehren. Und wir dürfen sehr positiv über Kinder reden. Wir dürfen auch unsere Kinder mit ins Restaurant nehmen. Natürlich können wir vorher ein bisschen mit ihnen üben. Aber das wird schon gut gehen. Also als wir mal noch sehr viele Kinder, also wir haben immer noch sehr viele Kinder, aber als sie noch sehr klein waren, da waren wir mal auf Rügen. Und da kam ich mit meiner Frau und unseren 5 Kindern im Schneeanzug voll drin in die gastronomische Einrichtung. Und der Wirt sah uns und auch unsere Unternehmenslustigkeit. Dann hat er gesagt, ach, schön, dass Sie da sind. Ich habe für Sie ein extra Zimmer. Und dann kamen wir in ein extra Zimmer. Da standen die Winterreifen und so. Und da habe ich gedacht, das ist eine Frechheit. Also da haben wir versucht, da genauso laut zu sein, dass man uns auch vorne hört. Aber das ist uns nicht oft passiert. Das kann man auch noch mit Humor ertragen alles, aber man kann es eben nicht mit Humor ertragen, wenn wir einer Frau ein schlechtes Gewissen machen, dass sie ein Kind bekommt. Darf ich mal den riskanten Satz sagen, Kinder sind ein Segen. Und Kinder sind wirklich ein Segen. Und ich bin dankbar für jedes Kind, was ich habe. Und nachdem meine Kinder jetzt alle groß sind und mir eine Reihe von Enkeln beschert haben, dann kann ich nur sagen, ich habe heute von meinen Kindern mehr bekommen, zurückbekommen, als ich je in sie hinein investiert habe. Darf ich das mal sagen? Also bitte, wenn ihr jung seid und ihr habt Kinder und die produzieren volle Windeln, ertragt das einfach. Das geht vorbei, aber irgendwann kommt die Zeit, wo ihr euch einfach nur freuen könnt. Und das wünsche ich euch, dass wir auch in unseren Gemeinden eine sehr, 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 sehr positive Sicht auf Kinder bekommen und dass sie hier ihren Platz haben. Und wenn sie mal quieken, dann quieken sie. Lieber das Quieken der Kinder als das Fiepen von Hörgeräten. Also bitte. Nein, wir lieben auch die Alten. Dieter, bleib da, ja. Aber nur wenn der Prediger hier vorne nicht mehr gehört werden kann, dann geht einfach ins Aquarium oder da hinten. Ja, ist ja alles, ist für alles gesorgt. Aber lasst euch nicht beeindrucken von der Welt, in der wir leben, die so, so kinderfeindlich ist, so kinderfeindlich, dass sie einem Kind nicht gestattet, geboren zu werden. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich hatte neulich eine Jugendstunde, und da haben die jungen Leute gesagt, Klaus, wir wünschen uns das Thema Transhumanismus. Ach, dachte ich, meine Güte, habt ihr nicht mal irgendwelche biblischen Themen? Und dann habe ich mich reingestürzt in Transhumanismus. Und wisst ihr, Transhumanismus, das ist eine Lehre, die lehrt, wir sind evolutionär noch nicht ganz fertig. Das glauben viele, auch die Herren, die in Davos sitzen und jetzt gerade wieder eine Veranstaltung machen. Der Herr Schwab ist so der Generalvertreter. Und in ihrem gottlosen Denken ist das irgendwie auch logisch. Also wir sind ja evolutionär so über den Affen jetzt endlich Mensch geworden. Aber wir sind noch nicht ganz fertig und das müssen wir noch hinkriegen. Und wir haben noch zwei Probleme zu lösen. Und die zwei Probleme kennt ihr alle. Das eine Problem ist, dass wir krank werden. Das zweite Problem ist, dass wir sterben. Und die Jungs in Davos, die haben sich geschworen, die beiden Probleme lösen wir. Jawohl. Und das ist die Lehre von dem Transhumanismus. Wir werden den Menschen verändern. Wie auch immer. Und einer seiner Stellvertreter, der hat jetzt eine Rede gehalten und die hat er begonnen mit dem Satz, meine Damen und Herren, ich habe nicht vor zu sterben. Und da bin ich wieder froh, dass ich von meinem Vater einen Schuss Humor mitbekommen habe, weil ich dachte, den Satz kann man nur mit Humor ertragen. Man kann sich das natürlich vornehmen, nicht zu sterben. Aber mir ist bisher noch kein 400-Jähriger begegnet hier auf der Erde. Also irgendwann sterben wir alle. Und wir sterben, weil Gott es angeordnet hat. Und das ist auch mal eine Botschaft, die wir den Menschen sagen können. Wir haben von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Und deswegen sterben wir. Und das ist nachprüfbar, oder, Chris? Irgendwann verabschieden wir uns. Fröhlich oder nicht fröhlich. Aber wir gehen. Und wir verlassen die Bühne. Warum? Weil Gott geredet hat. Und nicht, weil wir irgendein Problem nicht in die Füße kriegen. Und dann gibt es noch in dem Ort, in dem meine Mitschwieger untergebracht sind in der Schweiz, eine große Einrichtung. Dort kannst du dich einfrieren lassen und warten, bis der Herr Schwab das Problem gelöst hat. Und dann tauen sie dich wieder auf und dann lebst du ewig. Liebe Leute, es gibt im Moment keine freien Kühlzellen dort. Die Leute sind einfach verrückt. Und wenn jemand noch für Sachsen ein interessantes Geschäftsmodell braucht, dann könnt ihr da eine Menge Geld mit verdienen. So, jetzt sagt ihr, okay, das ist ja alles widersinnig. Aber wisst ihr, warum das widersinnig ist? Es ist widersinnig, weil wir als Geschöpfe Gottes uns gegen unseren Schöpfer entscheiden. Und wo steht das? In den Psalmen. Und es steht so deutlich da, dass es jeder verstehen kann. Hier ist keiner, der nicht ausreichend IQ hat, zu verstehen, was im Vers 3 steht. Wir sind die ganze Zeit dabei und wir sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande. Bitte geh auf Instagram. Nee, ja, also geh nicht. Also, na, also ich habe jetzt eine Werbung gesehen von zwei Männern, die ihr Leben miteinander teilen, die schwul sind, die eine homosexuelle Beziehung eingegangen sind und die jetzt mit der ganzen Menschheit ihre Freude teilen wollen, dass sie in Kürze ein Kind kriegen werden, was irgendjemand für sie in der Ukraine austrägt und was sie dann fröhlich und zärtlich in den Arm halten können und so. Okay, lasst uns zerreißen ihre Bande. Gott hat so viel Regeln in unserem Leben eingeführt, die wir nicht überschreiten können. Das letzte, die Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat ihn in zwei Varianten geschaffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sollen die Menschen zusammenleben? Gott sagt, kein Problem, ich gebe eine ganz einfache Regel. Und die Regel lautet, René nimmt Biene. Und sie bleiben zusammen. Du brauchst jetzt nicht protestieren, das ist vorbei. Also, und die bleiben zusammen, bis sie sterben. Ende der Durchsage. Ist das eine Zumutung? Nein, es ist ein Glücksfall. So ist es. Ich bin jetzt seit 38 Jahren verheiratet. Ich finde es schön. Und ihr braucht gar nicht lachen, es ist wirklich schön. Es ist wunderschön, in einer Beziehung zu sein, wo ich weiß, ich muss nicht die Angst haben, dass morgen meine Frau plötzlich weg ist. Das geht nicht. Also, ich hoffe, sie bleibt. Ich habe schon so oft die Geschichte von meinem Sohn erzählt, der in der Schule gesessen hat und er hat zu seinen Schulkollegen zu Weihnachten gesagt, ey, was wünschst du dir? Na, Lego, möglichst ein Kubikmeter. Und du? Da sagte er, ich wünsche mir einen Papa, der ein Vierteljahr bleibt. Ich wünsche mir einen Papa, der endlich mal ein Vierteljahr bleibt. Weißt du, was das für ein Segen für deine Kinder ist, wenn sie in einem Haus aufwachsen dürfen, wo sie wissen, dass Mutter und Vater sich vertragen, dass sie sich nicht anbrüllen und dass sie da in Frieden und Freude zusammenleben. Und wenn sie zu Hause klingeln, dann macht entweder Papa oder Mama auf. In der Uckermark haben mehr als die Hälfte aller Kinder eine A- und eine B-Woche. Die A-Woche ist beim Papa und die B-Woche ist bei der Mama. Und meine beiden Kinder sind beide Grundschullehrer. Und sie erzählen von dem, was sie zu Hause, was sie in der Klasse und in der Schule mit ihren Kindern erleben. Unsere Gesellschaft ist kaputt. Sie ist richtig kaputt. Und sie ist deshalb kaputt, weil wir nicht kapiert haben, dass Gott uns Menschenbande gibt und dass er uns mit Seilen der Liebe zieht. Und wir sagen, wir wollen das nicht. Gott, wir wollen das nicht. Und deswegen bitte, lasst uns sehr viel Sorgfalt in unserem Denken mitbringen, dass wir uns nicht schleichend an das Denken dieser Welt gewöhnen. Ich will ja nicht sagen, dass wir so leben, aber die Gefahr ist, dass wir anfangen, so zu denken. Und wenn wir anfangen, so zu denken, dann werden wir irgendwann auch so leben. Und da will uns Gott aufrütteln. Und das tut er im Psalm 2. Und am 30.06. haben wir in Deutschland 2017 die Ehe für alle eingeführt. Was für eine Tragik. Ich vergleiche das immer mit Legosteinen. Also unsere Kinder sind im Wesentlichen mit Nahrungsmitteln und Legosteinen groß geworden. Und wenn ich jetzt die Legosteine meiner Kinder nehme und tue sie in den Backofen, 200 Grad, 2 Stunden, dann hängen die so traurig runter, hol die wieder raus, lass sie kalt werden, gebe sie meinen Kindern zurück und sage ihnen, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Dann werden die nach 10 Minuten zu mir sagen, Papa, die Steine passen nicht mehr. Ich sage, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, was wir seit dem 30.06.2017 in Deutschland haben. Wir haben Bausteine in unserer Gesellschaft, die nicht mehr zusammenpassen. Wo am Ende nicht Segen entsteht, sondern Fluch. Und wo, wenn wir von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen immer wieder essen, wo immer wieder der Tod eintritt. Gott bleibt sich treu. Und das müssen wir gut verstehen. Und die Chance, die wir jetzt haben, ist, wir können diese 7 Punkte genau umgekehrt leben. Und wir werden damit ein Zeugnis in dieser Welt sein. Wir leben für ihn. Wir haben konkrete Lebensziele und verfolgen die mit Freude und mit Lust. Wir sind als Lebende geschaffen in seinem Gleichnis. Das heißt, wir haben eine Würde als Menschen, die wir auch nicht verlieren, wenn wir alt werden. Und ich finde das was ganz Gewaltiges, dass Gott sagt, er hat den Menschen geschaffen in seinem Gleichnis. Das heißt, der Mensch hat eine Würde. Und ich bin sehr glücklich, dass es zumindest mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Leute gab. Und als sie das Grundgesetz verabschiedet haben, haben sie dem Grundgesetz eine Präambel gegeben. Sie haben gesagt, wir schreiben mal einen Satz darüber, der ausdrücken soll, was wir wollen mit diesem Gesetz. Und der Satz bedeutet, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Das steht sogar bis heute noch drinnen. Auch, dass wir unser Leben in Verantwortung vor Gott und den Menschen leben wollen. Also ihr könnt schon mal die Leute heute auf dem falschen Fuß erwischen, wenn ihr sie fragt, ob sie schon mal das Grundgesetz gelesen haben. Wir übernehmen Verantwortung in Ehe, Familie und Gemeinde. Und damit ist der Fokus auf Verantwortung gesetzt. Und ich bitte alle jungen Brüder, die das 25. Jahr ihres Lebens überschritten haben und immer noch sich von Chipstüten ernähren und bei Muttern die Füße unter den Tisch stecken, fangt an, Verantwortung zu übernehmen für euer Leben. Am besten schon mit 18 oder mit 15. Also jetzt nicht heiraten, aber Verantwortung übernehmen. Geschlechtsunterschiede als Chance begreifen und leben. Also ich glaube, ja, das gibt es ja eine Parallelveranstaltung hier, da wird wahrscheinlich alles gesagt über Geschlechtsumwandlung, die einfach nicht geht und auch nicht möglich ist. Ich glaube, dass es jedem so geht, der heiratet, dass er sich wundert, dass der andere so unterschiedlich ist, anders denkt, anders beurteilt, anders handelt. Und dann könnte man anfangen, sich darüber zu ärgern. Und man denkt sich dann, ja, wenn meine Frau so wäre, wie ich bin, dann wäre es doch super. Also erstmal kann ich dir jetzt schon sagen, es wäre sehr langweilig. Und entweder wir schließen Frieden damit, dass wir als Geschlechter so unterschiedlich sind und dass es am Ende eine Riesenbereicherung ist, oder? Dann wollen wir eine Kinderwillkommenskultur entwickeln. Angefangen in der Ehe. Bitte betrachte ein Kind nicht als einen kleinen Terroristen, der deine Lebensqualität senken will. So sieht es manchmal aus, aber am Ende wird jedes Kind deine Lebensqualität steigern. Das ist die Wahrheit. Wir dürfen WEF und andere antigöttliche Institutionen durchschauen, die Transhumanisten. Und wir dürfen Ehen leben als Bollwerk auf einer sozialen Müllkippe. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen zu tun mit Jugendämtern. Und von Berlin wird gemeldet, dass die Sozialarbeiter mit Kindern auf ihren Fluren schlafen, weil sie nicht mehr wissen, wo sie die Kinder noch hingeben können. Es sind durch die kaputten Ehen und durch die kaputten Familien so viele Kinder auf der Straße gelandet, dass der Staat nicht mehr weiß, wo er sie unterbringen soll. Und der Daniel Briem, der mit dem Haus des Lebens angefangen hat, mit der Zielrichtung, wirklich Schwangere aufzunehmen, der kriegt im Wesentlichen Anfragen vom Jugendamt, ob er nicht noch mehr erstmal Kinder aufnehmen kann. Also der Staat steht mit dem Rücken zur Wand. Warum? Weil wir uns ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Aber jetzt geht der Psalm 2 weiter. Und das muss ich unbedingt noch weitermachen, denn die Lösung kommt ja ab Vers 4. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Spurgeon schreibt über diesen Vers, hier steht, der im Himmel thront, lacht. Das heißt, der Herr steht noch nicht mal auf, um Ordnung zu schaffen, sondern es reicht, wenn er auf seinem Thron sitzen bleibt. Und wenn Gott lacht und seinen Zorn freien Lauf lässt, dann Gnade jedem Menschen, der sich vor ihm schuldig gemacht hat. Also es gibt bei Spurgeon, ich habe das versucht mal nachzulesen, ob das stimmt, eine Geschichte, die er aufschreibt über Karl IX., der in Frankreich regiert hat, und der verantwortlich war für die sogenannte Bartholomäusnacht. Also so viel habt ihr vielleicht in Geschichte mal gehört, dass in Frankreich schreckliche Christenverfolgungen waren. Und einer der schrecklichsten Tage, die Frankreich überhaupt erlebt hat, war die sogenannte Bartholomäusnacht, wo also Zehntausende von Hugenotten hingerichtet wurden. Und das ging auf das Konto von Karl IX. Und Voltaire ausgerechnet soll wohl später berichtet haben, wie dieser Mann gestorben ist. Und er muss an einer grässlichen Krankheit gestorben sein, wo ihm das Blut aus der Haut getreten ist. Also er ist also jämmerlich verreckt. Und dann sagt Spörtchen, es ist unbedingt eine Kausalität da zwischen seinem Leben und seinem Tod. Also sehr viele gottlose Menschen sind einen schrecklichen Tod gestorben. Und das ist ja erst der Anfang der Tatsache, dass Gott seinen Zorn auch wirklich entbrennen lässt, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Das heißt, die Menschen werden diesen Aufstand gegen Gott nicht überleben. Ist das alles, was Gott dazu zu sagen hat? Nein. Und jetzt kommen so schöne Verse. Vers 6. Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das heißt, Gott sieht das, dass die Menschen sich gegen ihn aufstellen und Aufstand machen. Und dann sagt er, meine Lösung ist A, mein Zorn wird sie treffen. Und B, ich habe eine Lösung für diese verirrten Menschen, indem ich ein Reich aufrichten werde, an dessen Spitze mein Sohn stehen wird. Und ich habe einen Beschluss gefasst. Das steht da im Vers 7. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, hier ist schon eine erste Prophezeiung, dass der Herr Jesus Mensch werden wird. Er wird als Mensch auf der Erde leben und er wird als Mensch zum Erbteil die Nationen bekommen und zum Besitztum die Enden der Erde. Und das ist doch faszinierend, oder? Also ich könnte mich da so in Begeisterung reden, dass in Kürze wird der Herr Jesus als Mensch wieder auf die Erde kommen und er wird als Mensch die Dinge regeln auf der ganzen Welt. Er wird sein Reich aufrichten und er wird auch mit eisernem Zepter sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und jetzt kommt ein Vers, also wenn ich eine Minute im Bundestag hätte, dann würde ich nur diesen Vers vorlesen. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Was für ein cooler Vers, oder? Und den lässt Gott heute noch verkündigen, jeden Tag. Jeder, der will, jeder, der ein Mitglied des Deutschen Bundestages ist, wenn er will, kann er diesen Vers lesen. Wenn du eine Beziehung hast zu irgendeinem Politiker in Zwickau, in Wilkau, egal wo ihr seid, nimm ein Blatt Papier, schreib den Vers ab, steck ihn in den Umschlag, schmeiß ihn in das Wahlbüro der Leute. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Zu Vers 12 schreibt Spörtchen, es ist besser, den Sohn zu küssen, als aus seinem Mund den Zorn zu empfangen. Ist das nicht ein Bild, was man an der Stelle nicht erwartet hätte, dass jetzt plötzlich der Psalmist sagt, küsst den Sohn? Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ja? Aber damit ist natürlich gemeint, denk doch daran, die Beziehung, die du zu diesem Jesus hast, ist eine Liebesbeziehung. Der Herr Jesus ist für mich gestorben, weil er mich geliebt hat. Und er ist für dich gestorben, weil er dich geliebt hat. Und du liebst ihn wieder. Was ist das? Eine Liebesbeziehung. Und am Ende glückselig alle, die auf ihn trauen. Liebe Geschwister, lasst uns doch nochmal so richtig uns freuen, dass wir gläubig sein dürfen, dass wir an diesen Jesus glauben dürfen, dass wir wissen, dass dieses Toben der Nationen, dass das nicht das Ende ist, dass Gott eine Antwort darauf hat, seinen Zorn, und dass man jedem, der heute noch da draußen tobt, dass man jedem sagen kann, du, es gab einen Beschluss und Gott hat einmal seinen Sohn auf die Erde gesandt, der ist für dich gestorben und du darfst das Heil ergreifen in Christus. Und das ist wirklich Heil. Er sendet sein Wort und heilt sie. Das macht Gott immer noch. Und das ist die Botschaft von Psalm 2. Ich fasse zusammen. Psalm 1, Gott kümmert sich um einen Menschen. Er ist entweder gerecht oder er ist gottlos. Und er zeigt uns einen Weg, wie wir ein Leben leben können, wo am Ende drunter steht, alles, was er tut, gelingt. Gott will uns dabei helfen, dass die Blätter nicht verwelken, die wir produzieren in unserem Leben. Und dass das, was wir in unserer Hände Arbeit tun, dass es gelingt. Und das Zweite ist, Gott hat einen Blick für alle Völker der Erde. Alle Völker der Erde. Und dann nimmt er diese ganzen Nationen, die auf dieser Erde sind, und er gibt die seinem Sohn zum Erbteil. Ich meine, so ein Erbe würde jeder von uns gerne antreten. Also ja, ein bisschen mit Verantwortung verbunden, aber. Und darauf warten wir. Dafür beten wir, dass der Herr bald wiederkommt und diesem fürchterlichen Treiben, was im Moment auf der Erde geschieht, gegen den König und seinen Gesalbten, dass das ein Ende findet. Und bis dahin wollen wir einfach Kontrastprogramm leben, fröhlich Kontrastprogramm leben und die Menschen durch unsere Lebensweise wirklich für den Herrn gewinnen.